Ja, unser Thema heute Morgen, Glieder des Leibes des Christus, ist nichts Unbekanntes für uns alle, aber wir wollen versuchen, wortgemäß herauszufinden, wie das funktioniert in diesem Leib. Es geht nicht um Spekulation, es geht nicht um irgendwelche Lehren, es geht nicht um Dinge, die wir vielleicht im Hinterkopf mal noch haben, die es irgendwann gegeben hat, sondern uns interessiert ganz neu und ganz wertfrei, was sagt das Wort Gottes über den Leib des Christus. Und ich möchte zu Anfang uns hineinnehmen in die Schilderung des Apostels Paulus, in 1. Korinther 12, 12 bis 27. Und ihr habt alle den Skript vor euch liegen, ihr könnt auch in eurer eigenen Bibel mitlesen und es ist vielleicht auch sinnvoll, eher zuzuhören als zu lesen. Das habe ich euch nur gegeben, damit ihr das nachvollziehen könnt. Also 1. Korinther 12, 12 bis 27 wollen wir uns ganz in Ruhe anschauen, denn hier wird dieser Leib, um den es auch heute Morgen geht, in seiner Vielfalt von Paulus dargestellt. Das heißt hier: Denn gleich wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber viele seiend, ein Leib sind, also auch der Christus. Denn auch mit einem Geist wurden wir alle hinein in einen Leib getauft, seien es Juden, seien es Hellenen, seien es Sklaven, seien es Freie, auch wurden wir alle mit einem Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß sagte, weil ich nicht Hand bin, bin ich nicht vom Leib, ist er deswegen nicht vom Leib? Und wenn das Ohr sagte, weil ich nicht Auge bin, bin ich nicht vom Leib, ist es deswegen nicht vom Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wenn ganz Gehör, wo wäre der Geruchssinn? Nun aber setzte Gott die Glieder, ein jedes einzelne von ihnen, in dem Leib, so wie er wollte. Wenn aber alle ein Glied wären, wo wäre der Leib? Nun aber sind zwar viele Glieder, aber ein Leib. Das Auge vermag aber nicht der Hand zu sagen, ich brauche dich nicht. Oder wiederum das Haupt den Füßen, ich brauche euch nicht. Sondern viel, viel mehr sind die vermeintlich schwächeren Glieder des Leibes notwendig, vorhanden zu sein. Und die, von denen wir meinen, unwertere des Leibes zu sein, diese umgeben wir mit besonderem Wert. Und unsere Unschicklichen haben besondere Schicklichkeit. Unsere Schicklichen aber haben nicht solchen Bedarf. Gott jedoch fügte den Leib zusammen, dem mangelhaften besonderen Wert gebend, auf dass keine Zwiespältigkeiten im Leib seien, sondern die Glieder dasselbe füreinander sorgten. Und sei es, dass ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Sei es, dass ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid Christi Leib und Glieder aus einem Teil des Leibes. Ja, ich denke, es ist eine ganz beeindruckende Schilderung, die Paulus uns hier gibt, durch den erhöhten Herrn natürlich. Und wir bekommen ein gewisses Gefühl für das Miteinander und die Abhängigkeiten innerhalb dieses Leibes. Und in diesen Punkten, wie sie hier aufgeführt sind, in diesen 8 Punkten will ich versuchen, eine schriftgemäße Antwort zu geben auf diese Leibesstruktur. Es beginnt damit, dass wir feststellen dürfen in Punkt 2, dass die Glieder des Leibes des Christus eine ganz besondere Struktur haben heute, während wir hier sind. In 1. Korinther 6, Vers 15 heißt es doch: Nehmt ihr nicht wahr, dass unser Leib oder unsere Leiber Glieder Christi sind? Da könntest du noch sagen, ja okay, das geht ja um einen geistlichen Leib. Aber das musst du weiterlesen und den Zusammenhang beachten. Ja, heißt es, sollte ich daher die Glieder des Christus nehmen und sie zu Gliedern einer Hure machen, möge das nicht werden. Er spricht hier von der leiblichen Hurerei, eines leiblichen, fleischlichen Leibes, des Leibes, den wir eben mit uns herumtragen heute. Dieser Leib, den spricht er hier an. Und dieser Leib ist ein Glied am Leib des Christus. Jetzt könntest du sagen, ja, was ist denn, wenn ich diesen Leib verliere, wenn ich sterbe und der Fleisch des Leibes weg, bin ich kein Glied am Leibe des Christus mehr? Natürlich, weil sind wir ohne Leib, wenn wir sterben. Wir wissen alle, dass wir dann mindestens noch zwei weitere Leiber bekommen. Das heißt, wenn dieser Leib herabgelöst wird oder aufgelöst, wenn diese Zelthütte 2. Korinther 5, Vers 1 und 2 vergeht, haben wir ein Oikodomē aus den Himmeln. Also wir haben immer einen Leib. Und mit diesem Leib, den wir selber haben, sind wir Teil dieses Christusleibes nach der Aussage 1. Korinther 6, Vers 15. Gibt noch eine zweite Stelle, die das bestätigen würde. Es wäre Epheser Kapitel 5. Wir haben schon von gehört, wo die Ehegemeinschaft mit diesem Leib verglichen wird. Und hier sagt Paulus, denn keiner hasst jemals sein Fleisch, sondern ernährt und hegt es, wie auch der Christus die Versammlung, da wir, die wir hier fleischlich herumlaufen, Glieder seines Leibes sind. Wir Menschen auf der Erde, jetzt als Glaubende, sind Glieder seines Leibes. Wenn du gestorben bist, bist du ein Glied seines Leibes mit deinem nächsten Leib. Und wenn du verherrlicht bist, bist du ein Glied seines Leibes mit diesem letzten Herrlichkeitsleib, 1. Korinther 2, Vers 5. An der Gliedschaft im Leibe des Christus ändert sich überhaupt nichts. Und deshalb geht es jetzt noch darum, und ich komme zum Punkt 3, festzustellen, wo sind denn die Unterschiede jetzt? Wo sind denn die Unterschiede, die Paulus, wie wir im Eingangs, erst in der 12. in den Eingangsworten gelesen haben, wie stellen sich diese Unterschiede dar? Und es gibt ja so ein paar seltsame Sonderlehren vielleicht zu diesem Thema, die ich nicht alle kenne. Ich will mich damit nicht unnötig belasten, weil mich interessiert, was das Wort dazu sagt. Und im Wort lese ich, und wenn wir uns jetzt anschauen, Epheser 4, 11 und 12, dass es durchaus in diesem Leib unterschiedliche Dienstaufgaben gibt. Der Leib des Christus wird durch die vielen Glieder gestaltet und die einzelnen Glieder haben unterschiedliche Dienstaufgaben. Denn Paulus schildert Epheser 4, 11 und 12 eine mögliche Stelle, um das zu erklären, folgendes. Er selbst nämlich gibt die einen als Apostel, die anderen als Propheten, die anderen als Evangelisten, die anderen aber als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Den kommen wir gleich noch. Also innerhalb dieses Gesamtleibes gibt es unterschiedliche Aufgaben, Evangelisten, Hirten, Lehrer, Apostel etc., Propheten. Das heißt aber nicht, dass es eine Bevorrechtung einzelner Glieder gäbe. Und das ist mir ganz wichtig. Darum geht es heute Morgen. Und unter Ziffer 4 findest du das. Diese Unterschiedlichkeit in der Darstellung der einzelnen Glieder bedeutet nicht, dass sie ungleich wären, was ihre Unterordnung angeht, ihre Berufung, ihre Dienstaufgabe. Es gibt ja Dienstaufgaben, die haben wir eben besprochen. Und es gibt eine Dienstaufgabe des Leibes. Und in der Unterordnung und Gleichheit, in der Gleichheit der Unterordnung und Berufung und der Dienstaufgabe sind alle Glieder gleich. Da gibt es keine Unterschiede. Und das gilt es jetzt zu erkennen. Jesus hat schon in seinem sogenannten hohen priesterlichen Gebet in Johannes 17 auf diese Einheit hingewiesen. Er sagt im Vers 21, es ist uns überliefert in der Schrift, auf das sie ist sein Wunsch, im Gebet an seinen Vater, auf dass sie alle eins seien, wesenhaft eins, nicht einer Meinung, wesenhaft eins, so wie du, Vater, in mir und ich in ihnen. Auf dass auch sie, ja sie in uns, eins seien, auf dass der Kosmos glaube, dass du, ja du mich geschickt hast. Also diese wesenhafte Einheit hat Jesus schon gebetet und damit zum Ausdruck gebracht vor Golgatha. Wie geht es nun weiter? Das heißt also, wir alle, die zu diesem Leib gehören sind, wir haben es schon mehrfach gehört heute, ein Leib. Und jetzt geht es um das Thema der Unterordnung. In 1. Korinther 10 macht ja Paulus in seiner Herrenmalbeschreibung auch eine interessante Feststellung diesbezüglich, indem er sagt, der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist dann nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus. Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus. Denn wir, die vielen, sind ein Brot, ein Leib, den wir alle haben, mit aus dem einen Brot. Also alle Leibesglieder sind sozusagen in ihrer Unterordnung innerhalb des Leibes, in der Darstellung, ein Leib, ein Brot, wird ganz stark betont. Es gibt keine Sonderbrotration im Leib des Christus. Oder dass einer ein Stück besseres Brot wäre. Der eine ist der Kanten, der andere ist da die Mittelscheibe oder sowas. Das ist Unsinn. Hier steht, wir sind ein Brot, eine gemeinsame Unterordnung in diesem einen Leib. Der zweite Punkt wäre die Berufung. Gibt es da Unterschiede? Sind wir unterschiedlicher Berufung? Epheser 4, Vers 4. Ein Leib, ein Geist, wie wir auch berufen wurden, in einer Erwartung eurer Berufung. Also die Erwartung der Berufung ist eine einheitliche. Alle Leibesglieder haben die gleiche Erwartung, haben die gleiche Berufung und sind gleich in diesen beiden Dingen. Es gibt also keinen Unterschied, was dieses Ziel angeht. Kolosser 3,15 ergänzt das noch, indem Paulus ihr sagen darf, und der Friede des Christus entscheide in euren Herzen hinein, in den ihr berufen wurdet, in einem Leib und werdet dankbarer. Also die Unterordnung ist gleich, die Berufung ist gleich und jetzt geht es zum dritten Punkt um die Dienstaufgabe. Wir haben vorhin unter Ziffer 3 gehört, es gibt unterschiedliche Dienstaufgaben, ja, Propheten, Hirten, Lehrer und so weiter. Aber es gibt eine gemeinsame Dienstaufgabe des Gesamtleibes. Und diese eine Dienstaufgabe ist zu unterscheiden von den einzelnen Dienstaufgaben der Glieder ihrer Darstellung. Die eine Dienstaufgabe wird uns auch in Epheserbrief geschildert, zum Beispiel Epheser 4, 15, 16, wo es heißt, als Wahrseiende aber in Liebe sollten wir die alle, also alle anderen, zum Wachsen bringen. Wo? Hinein in ihn, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und zusammengebracht durch jedes unterstützende Gelenk, gemäß der Innenwirkung im Maß eines jeden Teiles, Achtung, das Wachstum des Leibes zu veranlassen, wozu? Zu seiner Erbauung in Liebe. Also die Gleichheit der verschiedenen Glieder ihrer Dienstaufgabe ist es, den Gesamtleib zum Wachsen zu bringen und zu erbauen. Das ist das Hauptziel, die Erbauung des Leibes des Christus. Darin sind alle Glieder gleich, da gibt es keinen Unterschied. Und es gibt noch eine interessante Feststellung von Paulus in Kolosser 1, 24, wo er diese Dienstaufgabe des Leibes zuspitzt auf folgenden Punkt. Er sagt, nun freue ich mich in den Leiden für euch und fülle in meinem Fleisch die Ermangelungen der Drängnisse des Christus auf für seinen Leib, welche die Versammlung ist, oder die Ekklesia. Also die eine Dienstaufgabe ist Wachstum des Leibes, Erbauung des Leibes und Vervollständigung der Drängnisse dieses Leibes, wo jeder Einzelne einen Anteil daran hat. Aber das ist eine gemeinsame Dienstaufgabe. Es gibt keine Bevorrechtung oder Benachteiligung einzelner Glieder innerhalb des Leibes, wenn es um diese eine Dienstaufgabe geht. Und jetzt, denke ich, ist es besonders interessant, wenn wir uns dem Haupt mal zuwenden, weil das war ja der Knackpunkt auch in unserer Themenstellung, gibt es Hauptesglieder. Wenn wir mal schauen, was die Schrift zum Haupt dieses Leibes sagt, wie sie differenziert zwischen einer organischen Darstellung dieses Leibes und einer Autoritätsdarstellung, so möchte ich es nennen. Wir haben also hier zwei Unterschiede, die wichtig sind. Und warum, das sage ich dann danach nochmal, um nicht die Spannung wegzunehmen. Also das Haupt als Organ, als Kopf sozusagen dieses Leibes, wird zweites Frei in der Schrift dargestellt. Also der Kopf als Organ ist eindeutig bezeugt. Wir haben die Stelle ja schon gelesen in dieser langen Eingangsschriftstelle 1. Korinther 12. Ich möchte zwei Stellen daraus nochmal zitieren, nämlich Kapitel 12, Vers 21, wo es heißt, wie dieses Haupt sich darstellt. Es heißt hier, das Auge vermag aber nicht der Hand zu sagen, ich brauche dich nicht, oder wiederum das Haupt den Füßen, ich brauche euch nicht. Wir haben eine klassische Darstellung eines organischen Hauptes oder Kopfes, das ohne seine Füße eben nichts ausrichten kann. Weil wenn der Kopf da hinten durch die Tür gehen will und hat keine Füße, wird das schwierig. Also ein organisches Haupt braucht auch die organischen Füße dieses Leibes. Wenn wir weitergehen, im gleichen Kapitel, Vers 16, 17, wird das noch ausgedehnt auf Glieder, die Teil dieses organischen Hauptes sind, in dem Paulus sagen darf, und wenn das Ohr ein Teil des Kopfes sagt, ich will, weil ich nicht Auge bin, ein anderes Teil dieses Kopfes, bin ich nicht vom Leib. Ist es deswegen nicht vom Leib? Blöde Frage, ne, würden wir sagen. Wenn aber der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wenn ganz Gehör, wo wäre der Geruchssinn? Also wir haben hier ein organisches Haupt, einen Kopf in seiner Beschreibung, der Augen, Ohren und Nase hat. Also organische Glieder an diesem Kopf, der organisch selber ein Teil dieses Leibes ist in dieser Darstellung. Und das muss man unterscheiden, von dem Autoritätsbegriff des Hauptes, des Leibes, des Christus. Das ist ganz wichtig. Das Haupt kommt nämlich auch losgelöst von dieser leiblichen Bedeutung als Glied am Leibe des Körpers vor, nicht in seiner organischen Zugehörigkeit, sondern eben in seiner Autoritätsfunktion. Das ist was ganz anderes. Das Haupt als Autorität, vier Schriftbeweise unter Punkt 6 finden wir. Epheser 1, 22, 23, er gab ihn, den Christus, als Haupt über alles der Ekklesia, welches sein Leib ist, die Vervollständigung dessen, der das All in allem vervollständigt. Christus als Autorität ist Haupt dieses Leibes, ist das Autoritätshaupt. Da gibt es nur eins, es gibt keine zwei Autoritätshäupter an diesem Leib. Es gibt nur ein Haupt, das Autorität hat über den Leib, das ist der Christus. 4 Vers 15, der zweite Text, als Wahrsagende, aber in Liebe sollten wir, die alle haben wir schon gelesen, zum Wachsen bringen, hinein in ihn, der das Haupt ist, Christus. Oder auch die andere Stelle, Epheser 5, schon angedeutet, wo es um die Hauptesordnung geht, auch vorher schon, weil der Mann der Haupt der Frau ist, wie auch der Christus Haupt der Ekklesia ist. Er ist der Retter des Leibes. Da geht es nur um den Christus als Autorität in Form des Hauptes. Er ist das Haupt, und Kolosser 1, 18 sagt dasselbe, er ist das Haupt des Leibes. Also wir unterscheiden, oder die Schrift unterscheidet, zwischen dem organischen Haupt, wo es auch Augen, Ohren und Nase gibt, die Glieder sind an diesem Leib, aber nicht sagen können, wir sind Haupt des Glieder, sondern Paulus macht ganz deutlich, der Gesamtleib ist gleichwertig in dieser Darstellung der unterschiedlichen Glieder, organisch gesehen, aber das Haupt hat eine Sonderstellung, wenn es um die Autoritätsfrage geht, da ist Christus selber das Haupt, denn es gibt keine zwei Häupter dieses Leibes, er allein ist das Haupt. Und daher ist es wichtig, dass wir jetzt in der Überlegung der Konsequenz dieser Denkweise weitergehen und fragen, was ergibt sich daraus denn für eine Denkkonsequenz für das Zusammenwirken dieses Leibes und der möglichen Unterscheidung zwischen Gliedern am Haupt und Gliedern, die Füße sind. Wobei das schon in dieser Ausdrucksform ja negativ klingt und wir gelesen haben schon im 1. Korinther 12, dass das ja Unsinn ist, weil einer vom anderen abhängig ist und es sogar so weit geht, dass sich die Füße freuen, wenn es dem Haupt gut geht oder umgekehrt. Also es ist eine Gemeinschaft, die untrennbar miteinander verbunden ist und eine gemeinsame Dienstaufgabe hat, trotz unterschiedlicher Darstellungen in ihrer organischen Funktion. Könnte man so sagen. Also die Beurteilung und ihre Konsequenzen, Punkt 7. Der Leib sollte also richtig beurteilt werden. Erstens, das Urteil muss heißen, kein Leibesglied erhebt sich über das andere, werden wir gleich schriftgemäß belegen. Alle Leibesglieder halten an dem Haupt fest, Punkt 3. Und viertens, sie sind nicht dogmatisch, ein ganz wichtiger Punkt, weil das auch zunehmend unter uns in Gänsefüßchen möglicherweise ein Thema sein wird. Also Punkt 1, Beurteilung des Leibes. Wir haben eine schöne Stelle in 1. Korinther 11, 29, wo es heißt, wo es um diese Beurteilung geht. Das heißt hier, denn der Essende und Trinkende, es geht um das Herrenmahl, isst und trinkt sich selbst sein Urteil, wenn er den Leib nicht unterscheidend beurteilt. Das wäre jetzt ein extra Thema, um den Hintergedanken oder den tiefen Sinn dieser Stelle zu erklären. Das will ich mir ersparen. Vielleicht kann man, wenn es nötig ist, im Gespräch das noch machen oder heute Abend beim Eisessen. Also die unterscheidende Beurteilung innerhalb des Leibes ist insofern wichtig, dass ich weiß, wenn ich beim Herrenmahl das Brot breche und den Wein trinke, was dieser Leib in seiner Darstellung und in seiner Autoritätsausübung wirklich ist. Es geht also darum, ein Urteil, das zu beurteilen. Und der tiefe Grund ist, ich möchte es nur andeuten, manche haben Angst, Abendmahl zu nehmen, weil sie nicht jeden kennen. Und andere, die machen das mit jeder Welt. Ne? Die laden alle möglichen Leute ein und machen Abendmahl. Es gibt zwei Extreme hier in diesem Bereich, weil man die Unterscheidung des Leibes vermutlich falsch versteht. Wenn ich das verstehen darf, wie Paulus das hier darstellt, muss ich nicht überängstlich sein, brauche aber auch nicht die ganze Welt einzuladen. Es ist also quasi wieder mal in der Mitte die Wahrheit. Aber das ist nicht das Thema jetzt. Der erste Punkt oder der zweite Punkt, der wichtige, es hieß, die Unterscheidung als Urteil muss lauten, kein Leibesglied erhebt sich über ein anderes. Bibeltext, Römer 12, Vers 3 bis 5. Da heißt es, denn ich sage, durch die mir gegebene Gnade, jedem, der unter euch ist, nicht über das hinaus zu sinnen, vorbei an dem, was zu sinnen nötig ist, sondern darauf zu sinnen, dass er vernünftig sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zuteilte. Denn ebenso wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Aufgabe haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Also, keine Überhebung, denke nicht höher von dir, als das nötig ist, das was du bist, das bist du, Gott hat dich so gesetzt. Also Gleichheit in der Achtung füreinander, ganz deutlich. Dann die nächste beurteilende Konsequenz wäre, jedes Glied hält am Haupt fest, Bibeltext, Kolosser 2, 18, 19, weil es hier geht um diese Autorität, die Autoritätsdarstellung dieses Leibes. Niemand entscheide gegen euch, der sich gefällt in Demut und Gottverehrung der Engel, eingehend auf das, was er gesehen hat, bildhaft aufgebläht von dem Denksinn seines Fleisches und sich nicht an das Haupt haltend, aus welchem der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengefügt das Wachstum Gottes wächst. Also, hier ist das Negativbeispiel, das kann man ja auch benutzen, um es positiv auszudrücken. Jeder einzelne der Glieder hält sich an das Haupt. Das ist die Aufgabe. Jedes Glied hält am Haupt fest. Und das Haupt ist der Christus, Autorität. Er ist die einzige Autorität in diesem Leib als Haupt. Und der dritte Punkt, der uns ganz hautnah berühren kann, unter Umständen ist, dass die Leibesglieder eben nicht dogmatisch sind. Und dafür haben wir einen interessanten Text, Kolosser 2, 16, 17, wo uns gesagt wird, dass dieser Leib des Christus von Dogmen frei ist. Daher richte euch niemand infolge einer Speise oder infolge eines Trankes oder infolge des Teiles eines Festes oder Neumondes oder Sabbats welche ein Schatten der künftigen sind, der Leib aber ist des Christus. Also auch hier eine ganz klare Aussage, macht keine Sonderlehren und werde nicht dogmatisch in ganz persönlichen Dingen, das soll jeder doch bitte selber entscheiden. Der Leib des Christus ist keinen Dogmen und vor allem auch keinen Religionsgesetzen unterworfen. Er ist frei unter diesem einen Haupt. Das müsste eigentlich schon genügen, aber ihr seht ja, ich habe noch 7 Minuten. Und diese 7 Minuten wäre ja schade, die zu verschenken, weil mein Zettel ist noch nicht zu Ende, steht noch was drauf. Und es mag sein, dass der eine oder andere jetzt Schluckbeschwerden bekommt, das ist aber nicht schlimm, weil ich bin immer dafür, wir haben das im prophetischen Arbeitskreis, ist dieser Spruch entstanden, wir wollen eine Denkspur legen, das heißt, es geht um Denkspuren. Und ich finde das sehr, sehr schön, dass wir Denkspuren legen dürfen. Und auch in dem Miteinander unter der Autorität dieses einen Hauptes mal was ganz Neues denken dürfen, auch wenn dir das zunächst fremd erscheint. Und du vielleicht auch später sagst, nein, ich kann das nicht so sehen, ist in Ordnung. Wir dürfen auch mal unterschiedlicher Meinung sein. Und wenn ich meinen Bruder Friedhelm sehe, wir können sehr gut zusammenarbeiten, aber wenn es da so 2, 3 Punkte gibt, wo wir eigentlich ganz anders denken, dann ist es eine herzliche Bruderschaft und das finde ich ganz toll und das muss auch mal öffentlich gesagt werden. Und diese Gemeinschaft ist unter uns allen ja vorhanden. Wir sind beileibe nicht alle einer Meinung. Ist auch nicht nötig, wäre schlimm, wenn es so ist. Denn dann wäre ich wieder in einer Sekte und aus der komme ich. Und das war genug für das ganze Leben. So, also Punkt 8. Jetzt müssten wir noch klären, wie der Werdegang dieses Leibes, dieses Fleischesleibes des Christus gewesen ist, weil das ist entscheidend auch noch für die Autoritätsfrage. Und ich habe hier in 3 Schritten das kurz aufgeführt und will versuchen, das zu erklären, so gut es geht. In Offenbarung 13,8 wird ja geschildert, wie das Lämmlein von Herabwurf des Kosmos an geschlachtet wurde, geht es nicht um das Buch, das noch in diesem Vers vorkommt. Das Buch hat mit diesem Zeitpunkt nichts zu tun. In fast jeder Bibel wird dieser Satz rumgedreht. Das ist verkehrt. Der Herabwurf des Kosmos wird hier in Verbindung mit der Schlachtung des Lämmleins genannt und nicht mit der Entstehung des Buches. Das ist ein ganz großer Denkfehler. Aber das ist ein Nebenschauplatz. Hier geht es darum, wer ist das Lämmlein? Ich kann euch das jetzt nur sagen. Prüfen müsst ihr das selber, wir können auch noch drüber reden. In der Offenbarung steht nirgends das Wort Lamm. In der ganzen Offenbarung steht Lämmlein, Verkleinerungsform. Dieses Lämmlein ist geschlachtet worden von Herabwurf des Kosmos an, also als die erste Schöpfung im Wasser herabgeflutet wurde, wurde dieses Lämmlein geschlachtet. Wir lernen aus der Offenbarung, aus dem Kolosserbrief und anderen Zusammenhängen, dass das Lämmlein der Christus ist in Haupt und Gliedern. Also der Gesamtleib des Christus in Haupt und Gliedern heißt Lämmlein. Dieses Lämmlein wurde geschlachtet, als die erste Schöpfung herabgeflutet wurde, das heißt von seinen Gliedern getrennt. Und dann wurde dieses Haupt zum Lamm, das Lamm, was auf Golgatha nochmal geschlachtet wurde, wenn du so willst, geopfert wurde. Dieses Lamm auf Golgatha war der Christus alleine, ohne seine Glieder. Natürlich sind wir mitgestorben, mitbegraben, mit auferweckt, juristisch, keine Frage. Aber buchstäblich ist das Haupt als Lamm auf Golgatha alleine geschlachtet worden. Und wir als Leibesglieder waren nicht leiblich mit diesem Opfer verbunden. Und hier ist ganz deutlich zu erkennen, dass auch der Hebräerbrief, als er diese Opferbeschreibung macht, in seinem Kapitel 9, 10 und 11, besonders Kapitel 10, darauf hinweist und es hier heißt, Opfer und Darbringung willst du nicht, sondern einen Leib passt du mir gemäß an. Natürlich kannst du das auch heilsgeschichtlich auf die Ekklesia deuten, keine Frage, habe ich kein Problem mit. Aber wenn es um das Opfer geht, und zwar nur um das Opfer des Lammes, nicht um das Opfer des Lämmleins. Das Opfer des Lämmleins geschah beim Herabwurf des Kosmos. Das Opfer des Lammes vor 2000 Jahren. Und wenn es hier heißt, dieser Leib, der ihm angepasst wurde für dieses Opfer, was in Hebräer Kapitel 10 ja definiert wird, ist das sein buchstäblicher Leib. Und der dritte Schritt macht es ja deutlich, wenn wir Römer 7 und 1. Petrus 2 noch lesen. Ich habe es auch dahin gedruckt. Also ihr, meine Brüder, wurdet dem Gesetz getötet durch den Leib des Christus auf Golgatha. der da geopfert wurde an diesem Flurholz. Um eines anderen zu werden, nämlich dem, der dann erweckt worden ist. Und hier haben wir eine Verquickung zwischen dem buchstäblichen Leib und dem geistlichen Leib, keine Frage. Aber Petrus macht es deutlich, Christus hat in seinem Fleischesleib als Lamm alle Verfehlungen dieses Kosmos auf dieses Holz getragen, 1. Petrus 2, Vers 24. Folgendes stellt sich also dar, der Gesamtleib des Christus in Haupt und Gliedern ist der einen Autorität unterstellt, die Christus als Haupt selber ist, hat vielfältige Funktionen innerhalb dieses Leibes, ist aber gleich in seiner Gesamtaufgabe für die Erreichung des Heilszieles Gottes und ist innerhalb der Heilsgeschichte Gottes durch Schlachtung getrennt worden. Das Haupt ist geopfert worden und jetzt wird der Leib seit Golgatha wieder zusammengefügt, sodass wir in der Offenbarung lesen, Kapitel 10 und 11, bei der 7. Posaune ist das Lämmlein als Geheimnis Gottes wieder vervollständigt. Und dieser Werdegang, Trennung hineinschicken in den Kosmos, eine Heilsaufgabe erfüllen, inklusive Opfer und wieder zusammengefügt zu werden und den nächsten Schritt in der Heilsgeschichte zu machen. Das ist der Gottesplan, der sich mir im Wort Gottes darstellt. Und hier ist kein Platz für Hauptglieder, die eine bessere Stellung hätten als Fußglieder, sondern die Gesamtfunktion des Leibes stellt sich als ein Ganzes dar in der Heilsgeschichte und wird zum Ziel gebracht durch diesen Ablauf, wie Gott ihn festgelegt hat. Es gibt nur persönliche Unterschiede in persönlichen Dienstaufgaben des Einzelnen während seines irdischen Lebens. Die Gesamtaufgabe des Leibes wird davon nicht berührt. Amen.